In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück und rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde.
Wenn wir heute das Jahr 2022 in den Blick nehmen, dann tun wir das natürlich mit dem Vorjahr im Rücken. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Aber in diesen bewegten Zeiten gilt das ganz besonders. Wir wurden im Jahr 2020 von dieser Pandemie überrascht, von der man sich nicht vorstellen konnte, dass es heute noch so etwas gibt. Und wir hatten für das Jahr 2021 gehofft, spätestens im Herbst ist der Spuk vorbei. Und sie sitzen jetzt wieder mit Masken da. Es gab bald, überraschend bald, einen Impfstoff. Aber auch die Experten haben nicht mit den neuen Varianten gerechnet. Wir haben die Welt nicht so im Griff, wie wir glaubten. Und das Ganze hat, ich sage nichts Neues, Spannungen ausgelöst. Jeder und jede von Ihnen hat es vermutlich im eigenen Lebensumfeld erfahren. Innenpolitische Spannungen, außenpolitische, der Sturm auf das Kapitol in Washington und der Ukraine-Krieg sind Fanale dieser Zeit. Und jetzt, wenn ich als Seelsorger auf diese Zeit blicke, kommen mir 2 Dinge. Die Verlorenheit und Orientierungslosigkeit des heutigen Menschen ist viel stärker an den Tag getreten. Und mit Gewalt, mit Alkohol, mit Ablenkung kann man das nicht überspielen. Und ein zweites, sehr fundamentales Thema ist auf dem Plan: die allgegenwärtige Begegnung mit dem Tod. Und deshalb glaube ich, ist es sinnvoll, zu Beginn des Jahres 2022 unter dieser Perspektive auf unser Leben zu schauen und auf unsere Welt. Die australische Songwriterin Bonnie Ware, die auch eine Zeit lang in der Pflege von Sterbenskranken arbeitete, hat ein Buch geschrieben. Vor 9 Jahren ist es auf Englisch erschienen: The 5 Top Regrets of the Dying. Zu Deutsch: die 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Vielleicht fragen Sie sich zunächst selbst, was käme mir da im Angesicht meines Todes, was ich bereuen würde? Die 5 Punkte sind: der erste, ich war zu wenig ich selbst. Der zweite, ich habe zu viel gearbeitet. Der dritte, ich habe zu wenig Gefühle zugelassen. Der vierte, ich habe mich zu wenig um meine Freunde gekümmert. Und der fünfte, ich habe mich zu wenig gefreut. Von Gott ist da zunächst mal nicht die Rede, aber es sind urreligiöse Themen, die hier angesprochen werden. O Seele, suche dich in mir. O Seele, suche mich in dir. Das ist der Kehrvers eines Gedichtes von Teresa von Avila. Und dieser Schatz der Mystik wäre gerade in der christlichen Religion neu zu entdecken. Selbstwerdung, Selbstfindung und Gotteserkenntnis. Sie gehen ineinander, bedingen und steigern sich. Und dann die Arbeit. Natürlich ist Arbeit Mitwirken an der Schöpfung. Aber die Arbeit allein, nein. 6 Tage hat Gott gearbeitet, um die Welt zu schaffen, nach diesem wunderbaren Schöpfungsgedicht. Aber der Zielpunkt, die Ruhe des Schabbat. Seelenruhe finden. Was wir auch hier vermitteln wollen, in Gott zu ruhen. Und dann, wie es Meister Eckhart formuliert, leben sunda warumbe, einfach da sein. Die Rose ist unwarum, sie blüht, weil sie blüht, Angelus Silesius. Dieses fraglose in Gott leben und dann erst arbeiten. Gefühle. Der dritte Punkt. Religion ist Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit, meinte Schleiermacher, der schlechthinigen Bezogenheit auf dieses geheimnisvolle Du. Nehmen Sie dieses wunderbare Lied von Friedrich Spee, in deine Lieb versenken will ich mich Tag für Tag. Mein Herz will ich dir schenken. Und es ist keine niedliche Liebe nur zu einem Kindelein. Es ist die Liebe zum erwachsenen Jesus bis zum Kreuz. Und am Ende dieses wunderbaren Lieds, die Liebe zwischen beiden nimmt hin mein Herz als Pfand. Ein Zitat aus dem Hohen Lied der Liebe. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz. Und dann, in diesem Liebesgedicht kommt Gott kein einziges Mal vor, nur am Ende eine Kurzform von Jahwe, die Liebe als Flamme Jahwes. Das ist das tiefste Gefühl. Und schließlich die Freunde. Vergessen wir nie, das Christentum begann mit einem Freundeskreis um Jesus. Die ersten Christen haben sich über alle Standes- und Religions- und ethnischen Unterschiede hinweg als Geschwister umarmt und geküsst. Freundschaftsbund. Unser Orden entstand als Freundschaftsbund von einigen Studenten in Paris. Und Kirche wird nur Zukunft haben. Da kann man alle Pastoralprogramme vergessen, wenn es nicht Wahlheimat in Freundschaft wird, was erfahren wird, Freunde zu pflegen. Und schließlich die Freude. Die Abschiedsreden und das gesamte Leben Jesu ist im Grunde in einem Satz zusammengefasst. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Was denn sonst? Also diese fünf Punkte haben eine religiöse Dimension, aber ich sagte bewusst religiös. Und ich bin davon überzeugt, der Mensch ist unheilbar religiös, mögen das heute noch so viel abstreiten. Und zwar in einem weiten Sinn, wie es Luther formuliert hat, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Und in früheren Jahrhunderten, in diesem Eingebundensein in den Kreislauf der Natur, war es eben dieser Kreislauf von Werden und Vergehen, der den Götterhimmel bildete und die politische Ordnung, die Macht. Natur und Macht wurden religiös erfahren und überhöht. Heute kann natürlich immer noch die Natur uns anrühren. Aber die heutigen Götter heißen anders. Sie hießen Wohlstand, Wohlergehen, Konsum und das alles in einem sagenhaften materiellen Fortschrittsoptimismus und das immer mehr. Gegen diese selbstgemachten Götter haben die Propheten Israels nicht nur protestiert, sie sind dagegen Sturm gelaufen. Ihr verehrt im Grunde nur euch selbst. Und sie haben einen Gott ins Spiel gebracht, von dem es kein Bild gibt, auf den man sich aber verlassen kann. Gegenüber dieser epiphanen Religion oder heute subkutanen Religiosität des Konsumismus, der Gott der Verheißung, der auch, wenn es einem nicht gut geht, angerufen werden kann. Verheißung, Hoffnung, das ist das große Erbe Israels. Und wir stehen da auf den Schultern. Zum Beispiel einer exemplarischen, erlösten Israelitin, Maria mit Namen. Denn sie hat diese unwahrscheinliche Hoffnung aus der Stimme des Engels gehört und in einem nicht leichten Leben durchgetragen. Und Maria, diese Tochter Israels, ist eine Tochter Abrahams, der bekanntlich kein Jude war, Chaldäer, und der Vater aller Völker ist, vieler Völker. Von daher weitet sich der Bund mit Israel zum Bund mit allen Völkern. Ja, es geht noch weiter. Gerade heute wäre das ein Heiliger, den man verehren muss, Noach, der Bund mit der ganzen Schöpfung. Und in diese Treue Gottes sind wir hineingeborgen, in aller Ungeborgenheit. Und das sollten wir uns zu Beginn des Jahres nicht nur sagen lassen, sondern zu Herzen nehmen, um hoffentlich am Ende des Jahres sagen zu können, ich bin ein bisschen mehr ich selbst geworden, ich habe ein bisschen weniger gearbeitet und konnte einfach sein, ich habe mich um meine Freunde gekümmert, ich habe Gefühle zugelassen und ich habe etwas geahnt von dieser Freude in Fülle, die Jesus uns verheißt. Es müssen nicht alle fünf Wünsche in Erfüllung gehen, aber wenn es bei einem ein bisschen weitergeht, dann war es 22 und wird es dann ein gutes Jahr sein. Amen.